1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Wir haben eine prominente Frau zu Gast, deren Name vermutlich selbst die schon mal gehört haben, die keines ihrer Bücher gelesen und keinen ihrer Filme gesehen haben. Obwohl, letzteres ist unwahrscheinlich, denn wer wollte behaupten, den Film Männer nicht zu kennen? Und andere auch. Doris Dörrier hat den Weg zu uns gefunden. Das ist schön. Tag, Frau Dörrier.
Guten Tag.
Männer ist ja schon ewig lange her, 1985. Ihr letzter großer Kinoerfolg war Kirschblüten Hanami und ihr neuester Film seit einer guten Woche im Kino heißt Die Friseuse. Darf ich mal ganz korrekt anfangen, Frau Dörrier, und mit Politessenmine fragen, wieso Friseuse und nicht Friseure?
Weil das ein ostdeutscher Sprachgebrauch war und der ist auch so geblieben. Im Osten hieß es immer Friseuse und im Westen wurde es dann irgendwann mal auf Friseurin umgestellt, aber im Osten eben nicht.
Ich bin gespannt, was wir in den kommenden 2 Stunden von Ihnen noch zutage fördern.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit der Regisseurin, Schriftstellerin, Hochschullehrerin, Mutter, Partnerin und bestimmt noch vieles mehr, Doris Dörrier. Ihr neuester Film, Die Friseuse, ist jetzt in den Kinos. Weltpremiere hat er während der Filmfestspiele in Berlin. Da sind Sie in einem langen grünen Kleid aufgetreten, Frau Dörrier. Ich würde fast sagen, im Stil spätrömischer Dekadenz ein bisschen.
Ja, als römische Göttin.
Ich habe gleich im Portal für Farben und ihre Wirkung nachgeguckt und fand, grün steht für selbstbewusst, harmonisch, überlegen, zuverlässig, konservativ. Hatten Sie das gemeint?
Ich hatte eigentlich eher die Hoffnung im Sinn. Ich habe gehofft, dass der Film gut ankommt und das hat sich dann zum Glück erfüllt. Deshalb grün.
Tatsächlich?
Ja.
Grün, habe ich da allerdings gelesen, steht auch für dickköpfig, risikoscheu, langweilig, durchschaubar. Nö, ne?
Ach, bestimmt alles.
Wie bange ist der Moment, so einen eigenen Film der Öffentlichkeit zu übergeben?
Ja, das ist immer sehr aufregend. Das ist schon die Feuerprobe, weil ich mir das auch immer antue, dass ich eine Premiere durchsitze. Also ich gehe nicht raus, sondern sehe den Film zum ersten Mal mit Publikum und muss das dann auch körperlich erdulden, wenn es nicht funktioniert. Und diesmal, wie auch bei Kirschblüten Hanami oder auch davor öfter mal zum Glück, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist dann schon das größte Glück, was man haben kann als Regisseur.
Warten Sie nun jeden Tag nervös auf die neuesten Zuschauerzahlen?
Nein, nein. Der Film ist gut angelaufen, sehr gut angelaufen und dann verabschiede ich mich auch von dem Film. Dann muss er alleine weiterlaufen.
Die Amerikaner messen Filmerfolge vor allem nach den Kassenerfolgen. Woran bemessen Sie den Erfolg?
Ich glaube, meinen eigenen Erfolg ermesse ich eigentlich immer nur daran, ob ich das geschafft habe, was ich wollte, ob ich die Geschichte so gut wie möglich erzählt habe.
Ihre Drehbuchautorin nennt Die Friseuse eine sozialkritische Komödie, übrigens mit einem wahren Hintergrund. Es haben noch nicht alle den Film gesehen, würden Sie kurz, ohne zu viel verraten, sagen, worum es geht?
Ja, es geht um eine sehr, sehr dicke Frau, die heißt Kathi König, ist Friseuse, arbeitslos, getrennt von ihrem Mann, hat eine 16-jährige Tochter, die mit ihr nicht so wahnsinnig nett umgeht, wie das 16-Jährige manchmal tun, und versucht, Arbeit zu finden, bekommt auch eine Stelle angeboten in einem Frisiersalon und da wird ihr dann gesagt, sie sei unästhetisch. Das ist eine schreckliche Keule, die sie trifft. Und was sie dann auszeichnet, ist, dass sie sich davon nicht entmutigen lässt, sondern sie versucht dann einen eigenen Frisiersalon aufzumachen. Auch das geht am Ende schief. Sie versucht auf viele Art und Weise Geld zu besorgen, auch auf illegale Weise. Sie wird zur Schleuserin von Vietnamesen. Aber was diesen Film eben ausmacht, ist, dass diese Frau sehr viele Probleme am Hals hat, aber sich davon nicht entmutigen lässt und immer wieder optimistisch jedem Tag eine neue Chance gibt. Und das auf eine sehr anrührende Art und Weise auch tut.
Soll ich mal sagen, was mir an dem Film den größten Eindruck gemacht hat?
Ja, bitte.
Das Gesicht Ihrer Hauptdarstellerin, Frau Schmeide. In dem drückt sich so viel aus. Und Sie haben sie mal gelobt mit den Worten, sie hat eine ganz große Wahrheit in ihrem Spiel. Was ist das für eine Wahrheit?
Das ist das, was man beim Drehen dann auch immer als Regisseur, glaube ich, sofort merkt, wenn etwas stimmt. Ich glaube ja, das ist eigentlich so mein einziger Job als Regisseur oder der größte Teil meines Jobs, zu gucken, stimmt es? Und wenn es nicht stimmt, dann eben dagegen vorzugehen. Und was es dann genau ist, kann man eben schwer sagen. Wenn man weiß, es stimmt, dann überträgt es sich auch im günstigsten Fall genauso auf den Zuschauer, was es bei Ihnen ja offensichtlich getan hat. Und jetzt bei vielen anderen wohl auch. Und dann hat man auch wirklich etwas erreicht, was ganz schwer zu benennen ist. Dieser Moment, wo man andockt als Zuschauer, wo man sagt, ja, da spüre ich diese Person auch.
Sie sind vor Beginn der Dreharbeiten selbst als sehr dicke Frau verkleidet durch Berlin gelaufen. Wie war das?
Das war das Gegenteil von ermutigend. Nach 4 oder 5 Stunden war ich den Tränen nahe. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so bitter ist, weil jeder einen anglotzt und jeder glaubt, einen bewerten zu dürfen. Das hatte ich mir so schlimm nicht vorgestellt.
Doris Dörrier in HR1. Gleich geht's um Ihre Anfänge. Doris Dörrier kommt aus Hannover. 1955 wird sie dort als Tochter eines Arztes geboren und bleibt in der Stadt bis zum humanistischen Abitur. Wie behütet sind Sie groß geworden, Frau Dörrier?
Tja, meine Eltern haben wirklich Großartiges geleistet. Nicht nur mit mir, sondern auch mit meinen 3 Schwestern. Was ich dann sehr genau gemerkt habe, als ich selber ein Kind bekommen habe. Sie haben uns alle erzogen mit einer Mischung aus größter Liberalität und gleichzeitig aber dem Gefühl, auch immer aufgehoben und behütet zu sein. Und wir konnten wirklich eigentlich alles machen, was wir wollten und hatten gleichzeitig aber auch immer eine klare Richtschnur, was in Ordnung ist und was nicht.
Und wann wurde deutlich, dass Sie ein künstlerischer Mensch sind?
Schon sehr früh, glaube ich. Ich habe mich schon als kleines Kind gern verkleidet und habe Rollen gespielt und habe mir Geschichten ausgedacht und versucht, die dann mit meinen armen Schwestern zu inszenieren und habe geschrieben und habe das Land der Fantasie sehr früh als mein Land entdeckt.
Gleich nach dem Abitur geht Doris Dörrier nach Kalifornien, um Schauspiel, Film und Drama zu studieren. In New York beschäftigt sie sich später mit Psychologie und Philosophie, jobbt nebenbei. Was haben diese 2 Jahre in den USA Mitte der 70er für Sie bedeutet?
Das war schon sehr einschneidend für mich, wie das immer sehr einschneidend ist, wenn man als sehr junger Mensch ein anderes Land kennenlernt. Für mich war, glaube ich, und ist weiterhin sehr entscheidend gewesen, dass ich da in so eine Schule des Humors gegangen bin. Ich musste lernen, schnell komisch zu sein und zu unterhalten. Und das war mir als Deutsche erstmal nicht so geläufig. Gleich am Anfang, so nach ein paar Wochen, da hat mir ein Mitstudent gesagt, Doris, you think too much. Und das war ein Vorwurf. Da habe ich gedacht, aha, interessant, okay, dann versuche ich es mal ein bisschen.
Ich habe es dann gelassen, ja.
Ich habe dann versucht, mich selber auch nicht so ernst zu nehmen. Das war der springende Punkt. Ich habe da, glaube ich, Selbstironie gelernt, was ich als wichtig und notwendig fürs Überleben betrachte.
Ab 1975 studiert Doris Dörrier in München an der Hochschule für Fernsehen und Film. Heute ist sie dort Professorin. Schon ihr Abschlussfilm hat Erfolg. Sie dreht dann fürs Fernsehen, schreibt. Und 1983 kommt der erste Kinofilm raus, Mitten ins Herz, der auch nach Japan eingeladen wird, das sie seitdem nicht mehr loslässt, glaube ich. Und seit 1985 ist Doris Dörrier berühmt. Da erscheint ihr Film Männer, ein wahrer Welterfolg nach einer von ihr selbst geschriebenen Geschichte. Hatten Sie das geahnt, Frau Dörrier?
Nein, überhaupt nicht. So ein billiger Film, schnell gedreht, das hat keiner von uns geahnt.
Doris Dörrier dreht dann international auch, bekommt Preise auch für ihre Erzählungen und Romane, heiratet 1988 den Kameramann Helge Weindler, 1990 wird Tochter Carla geboren. Klingt nach Jahren voller Kraft und glücklichem Gelingen. Wie ist das, auf der Erfolgswelle oben zu sein?
Ach, man selber spürt das ja zum Glück nur sporadisch. Wenn ein Film Premiere hat und das Publikum tobt, dann spürt man es auch körperlich. Danach geht man nach Hause und windelt das Kind und kauft Klopapier, was halt so das normale Leben ausmacht. Und da ist man dann nicht erfolgreich. Man fühlt sich nicht erfolgreich jeden Tag, das wäre ja auch schrecklich.
Und dann übersteht Ihr Mann zwar eine Krebserkrankung, stirbt 1996 aber plötzlich an einer Hirnhautentzündung, als Sie zusammen in Spanien drehen. In Ihrem Roman Das blaue Kleid, erschienen 2002, in dem 2 Menschen den Verlust ihres Partners betrauern, heißt es an einer Stelle, ich habe das Gefühl, wir erinnern uns zu wenig und nicht zu viel. Ich beginne zu verstehen, dass tiefe Trauer die Voraussetzung für großes Glück sein kann. War das Ihre eigene Erfahrung?
Ja, sicherlich, aber natürlich erst nach vielen Jahren. Das habe ich erst sehr spät oder nach langer Trauer gemerkt, dass das so sein kann. Ja.
Hatten Sie Zeit zu trauern? Christiane Hörbig hat uns mal erzählt, sie habe sich die Zeit nach dem Tod ihres zweiten Mannes nicht genommen. Und das sei ihr lange nachgegangen, dass sie nicht Zeit hatte zu trauern.
Bei mir war das gar nicht die Frage, ob ich mir die Zeit hätte nehmen können. Ich bin da reingestürzt und es war keine Frage der Entscheidung.
Wo fühlen Sie sich heute in Ihrem Leben?
Ich fühle mich durchaus leichtfüßiger als früher, auch durch diese Erfahrung. Doch, das stimmt.
Doris Dörrier in HR1. Ums Filmen geht's gleich. Mit Fritz Reichardt und Doris Dörrie, die Filme dreht und Bücher schreibt und neben manchem anderen auch noch Opern inszeniert. Wie kamen Sie darauf, Frau Dörrie?
Das glaubt mir immer keiner, aber es war wirklich so. Mich rief eines Tages ein Herr an und der hieß Daniel Barenboim. Und der hat mich gefragt am Telefon, ob ich Lust hätte, Cosi van Dutte zu inszenieren, was er dirigieren würde. Er hat gesagt, weil er meine Filme gesehen hätte und weil er diesen Blick sich für diese Oper wünschte. Und ich habe ihn dann heftig und lange gewarnt vor mir, weil ich wirklich überhaupt keine Opernerfahrung hatte. Und er hat darauf bestanden. Und inzwischen betrachte ich das als ein großes Glück, dass ich dann mich das auch getraut habe.
Ich saß nur ganz leise, aber Ihr Münchner Rigoletto wurde 2005 von der Zeitung Opernwelt als Ärgernis der Saison ausgezeichnet.
Ja, das habe ich mir aufs T-Shirt gemalt.
Ja? Das geht nicht ganz spurlos an einem vorbei, oder?
Nein. Was schon erstaunlich war und was mich auch umgehauen hat, war dieser Abend. Das ist schon imposant, wenn 2000 Leute oder es waren zwei weniger, also 1998, mein Mann und mein Kind natürlich nicht, wenn die entrüstet sind und Buh schreien und vor allem, wenn sich diese feinen Premierengäste dann auch in wilde Tiere verwandeln. Die waren hassverzerrt zum Teil und haben mit Bananen nach mir geworfen, die sie allerdings in ihrer Handtasche schon mitgebracht hatten. Also es war schon auch der große Wille dabei, das nicht zu mögen. Das war aber auch nicht unbedingt für diese Leute bestimmt, was ich da gemacht habe. Es war, das habe ich immer jetzt so gemacht in den Opern,
es
war
für
Leute, die sonst auch ihren Weg nicht in die Oper finden und für Jüngere. Und da gab es dann wiederum Erlebnisse, die mich wirklich ergriffen haben. Es gab dann so Schulklassenvorstellungen für genau die Altersgruppe, so alt wie Gilda, das wollte ich auch. Gilda ist 15. Und die kamen und waren nicht drauf gefasst, was in der Geschichte passiert und haben wirklich geschluchzt wie die Schlosshunde, als sie gemerkt haben, oh Gott, in dem Sack ist die tote Tochter und der Vater weiß es nicht und macht diesen Sack auf und erkennt, er hat sein eigenes Kind umbringen lassen. Und dafür habe ich die Oper gemacht, dass das dann wirklich auch so emotional sich optisch vermittelt, wie es die Musik tut.
Und letztes Jahr beim Edinburgh Festival sind Sie auf Ihre Händel-Inszenierung ausgezeichnet worden.
Ja, da habe ich dann einen Preis gekriegt. Das war auch schön, ja.
Gewünscht haben Sie sich jetzt von uns nichts aus der Oper, sondern einen Amerikaner, einen Musiker, Schauspieler ist er auch, Tom Waits. Warum Tom Waits?
Ach, der ist so eine schräge Nudel schon immer gewesen und bleibt sich selber sehr treu und probiert auch immer wieder Dinge aus. Und das imponiert mir und das mag ich, wenn jemand künstlerisch seinen Weg weitergeht und sich dann auch nicht, weil er einmal Erfolg mit einer Art hatte, einer Masche dann verpflichtet fühlt.
Weil Doris Dörrie es möchte, Tom Waits mit Downtown Train. Doris Dörrie ist zu Besuch in HR1, deren jüngster Film Die Friseuse gerade in die Kinos gekommen ist. Ihr Kameramann hat ihren Arbeitsstil dabei als geordnetes Chaos bezeichnet. Frech oder gut getroffen?
Ach, das ist ja eigentlich noch harmlos, wie er das bezeichnet hat. Aber ja, der war am Anfang etwas erstaunt über diese Art zu arbeiten. Inzwischen hat er sich nicht nur sehr gut dran gewöhnt, sondern beherrscht es fast besser als ich. Also wir haben da eine Art gefunden, zusammenzuarbeiten, die wirklich klasse ist und großen Spaß macht.
Was ist diese Art?
Ja, es ist die Art, ein sehr klares Konzept zu haben, ein Drehbuch. Und dann aber immer wieder alles nicht nur umzuwerfen, sondern immer wieder dem Moment auch zu erlauben, Einfluss zu nehmen auf das, was da vorher so fixiert war.
Die sagen oft, sie möchten oder sind bereit, die Wirklichkeit aufzunehmen noch.
Ja.
Wie passiert das zum Beispiel?
Ja, bei der Friseuse war das Marzahn. Ein großer Stadtteil, der eigentlich immer ganz schrecklich gezeigt wird. Und dann gab es einen Regenbogen über Marzahn. Und das sehe ich dann, oder Hanno sieht es, der Kameramann oder irgendjemand im Team. Und wir stürzen dann sofort zum Fester, lassen alles stehen und liegen. Ist dann auch egal, dass wir gerade eine Szene abbrechen und drehen einen Regenbogen über Marzahn. Dass man sich versucht, auch immer wieder dem zu öffnen, was passiert und seinen Blick nicht stur auf diese ausgedachte Fiktion lenkt. Das ist der Witz daran oder das ist das, was wir versuchen.
Ihre Hauptdarstellerin Gabriela Maria Schmeider hat über Sie gesagt, Doris will mit einem kleinstmöglichen Team auf bescheidenste Weise Szenen drehen, die so natürlich wie möglich sein sollen. Kleinstmöglich und bescheidenst klingt nach sparen müssen?
Nein. Nein, das ist eine Art zu arbeiten, die das zum System hat, diese Art von Bescheidenheit. Ich mag nicht gern als großes, wichtiges Filmteam auftreten, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse diese Momente, ich verpasse den Regenbogen, weil ich so viel Autos jetzt umparken muss und so viel wichtige Menschen habe, die in ihre Walkie-Talkies reden und das wird alles wahnsinnig mühsam und träge und langsam. Also es ist der pure Eigennutz, dass ich so bescheiden in Anführungszeichen daherkomme.
Sie dulden am Drehort kein Geschrei und keine Wichtigtuerei.
Ja.
Werden Sie dafür auch laut notfalls?
Fast nie. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nö, selten.
Vor den Dreharbeiten zur Friseuse haben Sie gesagt, über so eine Person wie diese Friseuse möchte ich gern mehr erfahren. Aber was können Sie beim Drehen noch über eine Person erfahren, die Sie selbst ins Leben rufen?
Ja, das sagen seltsamerweise einige Schriftsteller auch. Wenn man eine Figur erfunden hat und die dann anfängt zu laufen, das bezieht sich jetzt eher aufs Schreiben, irgendwann schaut man dieser Person zu und ist überrascht, was die so alles macht und was die so von sich gibt. Und das kann beim Drehen auch passieren, dass man dann jemanden hat im Kostüm, in der Maske, manchmal auch in der Perücke und plötzlich macht diese Figur mit der Schauspielerin etwas, was die Schauspielerin auch nicht oder der Schauspieler auch selbst nicht erwartet hätte, dass das passieren könnte. Das sind dann die ganz tollen Momente.
Für mich ist es ein sehr kreatives Gefühl, haben Sie mal gesagt, wenn ich nicht ernst genommen werde. Das habe ich nicht richtig verstanden. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist diese Tarnkappe, die ich mir aufsetze. Durch diese Art zu drehen, dadurch, dass ich eine Frau bin, werde ich sowieso nicht so ernst genommen wie Männer. Das kann von großem Vorteil sein. Ja, dadurch hat man natürlich eine Narrenfreiheit, die man sonst, wenn man sich komplett einfügt in so eine Hierarchie des wichtig genommen Werdens, nicht hat.
Wenn Sie den Eindruck haben, jetzt ist es gut, oder Sie haben vorhin gesagt, jetzt stimmt es, wenn eine Szene gelungen ist, können Sie dann immer sagen, warum Sie damit einverstanden sind?
Unbedingt erklären kann. Das ist etwas, was so tief innen wahr sein muss und nicht nur auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche, da bemühen sich natürlich auch viele, viele verschiedene Abteilungen darum, dass die Details stimmen und dass die Kleidung stimmt und dass das Licht stimmt und der Ton stimmt. Aber es ist was anderes, es ist was, was tiefer geht.
Doris Dörrie in HR1. Gleich kommt unser Überraschungsgast.
Oh Hilfe.
Und jetzt kommt der Überraschungsgast in HR1 Talk. Es ist ein Mann, Frau Dörrie, aus der Filmbranche wie Sie, auch prominent. Und ich stelle mir vor, wenn er jetzt nur ein bisschen vor sich hingrummeln würde, würden nicht nur Sie, sondern auch unsere Hörer ihn gleich erkennen. Aber vielleicht tun Sie es doch einmal, werter Überraschungsgast, ohne gleich Ihren Namen zu nennen. Vielleicht begrüßen Sie Frau Dörrie einfach mal.
Ja, liebe Doris. Ich melde mich nicht.
Elmar, ja. Hallo Elmar.
Ja, das ging. Ich ahnte es, der Schauspieler Elmar Wepper, mit Ihnen überaus erfolgreich zuletzt in dem Film Kirschblüten Hanami. Extra für Sie hält er jetzt in Dreharbeiten inne. Danke, Herr Wepper, dass Sie mitmachen. Dankeschön. Guten Tag.
Nein, das ist überhaupt kein Problem, sondern große Freude.
Mir auch, hallo Elmar.
Hallo.
Herr Wepper, falls Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Frau Dörrie erinnern, welchen Eindruck hat sie auf Sie gemacht da?
Das war beim Film Fischer und seine Frau. Und das war, glaube ich, wir haben uns zum ersten Mal gesehen, in der Konstantin-Film in den Büroräumen, da gab es eine Leseprobe. Und ich sage das jetzt nicht kokett, sondern einfach so, Kinofilm, ein bisschen leichte Beklemmung, großer Name. Und ich weiß noch, die Doris hat da unsere kleine Lesecrew, der Protagonisten dieses Films, ganz smart und elegant geführt und hat so den Stress rausgenommen, den wir alle so ein bisschen in uns hatten. Du weißt doch, Doris.
Ja, aber was mir jetzt gerade durch den Kopf schießt, weißt du noch, wie wir nebeneinander auf so kleinen Stühlchen gesessen haben, so hockern an dem Fischteich und über das beste Rezept für Gänsebraten geredet haben?
Ja.
Und danach habe ich dich nämlich gefragt.
Ein paar Tage später, wie wir anfingen. Ja.
Und danach habe ich dich nämlich gefragt, ob du vielleicht Lust hättest, mit mir mal ein Abenteuer zu unternehmen.
Ja,
genau. Abenteuer gehen also auch durch den Magen. Herr Wepper, Sie sind für Ihr Spiel in den Kirschblüten mit Preisen wirklich überhäuft worden. Bayerischer Filmpreis, Deutscher Filmpreis, Preis der deutschen Filmkritik. Sie haben bestimmt auch mal gesagt, danke Doris. Aber was hat Frau Dörrie zu Ihrem Erfolg wohl beigetragen?
Ich meine, es ist der Film von Doris. Und es ist ihre Geschichte, es ist die Art, wie sie das erzählt, es ist, wie sie uns alle geführt hat, es ist, wie sie die Bildersprache wollte mit dem Hanno Lenz. Ich sag mal, jetzt für mich als Schauspieler war es einfach was ganz Wunderbares, weil das machen ganz wenige Regisseure, dass sie einem das Gefühl geben, dass man wahnsinnig viel Freiheit hat im Spiel und kriegt dann auch den Mut, seinen Gefühlen und der Situation freien Lauf zu lassen. Und gleichzeitig spürt man und weiß man, dass sie ihn genau beobachtet und dass sie nie das verraten würde und dass sie ihn dann immer doch dahin lenken würde, wenn das nicht käme, was sie will. Also auf der einen Seite ganz große Bühne, die man als Schauspieler dann am Set hat, ganz frei. Und auf der anderen Seite wird man genau beobachtet. Das ist toll und geführt.
Aber
das
dazu
will man als Schauspieler.
Aber wir haben gerade über Wahrheit beim Spielen gesprochen. Und immer, da muss ich dir immer wieder sagen, alles, was du gespielt hast, egal was, war immer wahr. Und deshalb war das für mich so einfach. Und deshalb mussten wir auch nie viel reden.
Das ist richtig. Es hat einfach so zwischen uns geschwungen.
Mhm. Herr Wepper, trotzdem mal eine Frage von der anderen Seite sozusagen. Woran könnte Frau Dörrie vielleicht noch ein bisschen arbeiten? Oder kann sie auch mal nerven?
Das ist jetzt aber eine Frage.
Du Arm.
Sie hat den Kopfhörer auf, sie kann nicht hören.
Jetzt roll ich mal die Frage oder antworte von hinten mit Nerven. Ich hab's nicht erlebt. Und ich sag mal, die Doris hat ja auch eine philosophische Haltung, was Gedanken über den Menschen betrifft und über das Leben und über alles. Und das ist ja nicht losgelöst, sondern das ist ja auch in der Arbeit dabei. Sie hat so eine, um jetzt ein Wort zu nehmen, das ich von der Doris auch gerne gebrauche, sie hat so eine Achtsamkeit und so eine Vorsicht und so einen Respekt, den man spürt. Also mich hat sie, ja, genervt.
Das war aber doch das Besondere bei dem Film, oder? Wir haben uns alle nicht genervt.
Nein, es war so eine dichte Zeit. Ich kann es mit nichts vergleichen bei der Arbeit in meinen vielen, vielen Jahren, wo ich gedreht habe.
Mehr kann man nicht sagen, Frau Dörrie, eigentlich.
Ach, danke.
Ach, Doris, wirklich. Du weißt, was ich sage.
Du Armer, du hast auch schwierige Fragen jetzt hier abgekriegt.
Ja, aber wir wollen ja auch was Ordentliches.
Manchmal, wenn einem vom Herzen was kommen will, dann ist es so schwer manchmal. Aber die Doris kennt mich ja und sie weiß es.
Aber Sie haben es sehr deutlich gemacht, zumindest für meine Ohren, denke ich, Herr Wepper. Ich danke Ihnen, der Schauspieler okay. Elmar Wepper, über die Regisseurin Doris Dörrie.
Doris, danke, ciao, mach's gut, bald. Ciao.
Tschüss. Servus.
Doris Dörrie in hr1. Nach den 11 Uhr Nachrichten ist sie auch noch da.
HR1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie ist bei uns. Ihren neuester Film Die Friseuse gerade in den Kinos angelaufen. Ist schön, dass Sie da sind, Frau Dörrie. Guten
Dankeschön.
Tag.
Dankeschön. Hallo.
Zum ersten Mal perplex war ich in dem Film bei einer kleinen Szene nachts in der Berliner U-Bahn. Die dicke Friseuse ist auf dem Weg nach Hause, beugt sich zu ihrer, ich glaube, gepiersten und etwas punkigen Sitznachbarin und sagt in einer seltsamen Mischung aus Scheu und Selbstverständlichkeit, kannst du mir mal den Reißverschluss aufmachen? Die schlafen bei mir zu Hause schon alle. Und ich dachte, das geht doch gar nicht, das kann man doch gar nicht machen. Und dann beugt sie sich hinüber und mit dem Rücken und diese junge Frau macht ihr also das Kleid hinten auf. Und es wirkt aber überhaupt nicht schrill, sondern dann ganz einfach und menschlich.
Die Szene ist streng autobiografisch. Das mache ich tatsächlich selber öfter.
Ich wollte gerade fragen, ob es im Drehbuch stand oder ob das Ihre Idee war.
Das mache ich halt so, wenn ich nach Hause komme und weiß, jetzt schlafen alle, dann mag ich die nicht wecken wegen einem Reißverschluss.
Halt und was ist Männer Ihnen da schon alles passiert?
Gar nichts. Die Leute sind sehr nett, machen mir einen Reißverschluss auf und das war's.
Um Reißverschlüsse, Frau Dörrie, wird es gleich in unserem Fragebogen jedenfalls nicht gehen.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit der Autorin und Regisseurin und Professorin Doris Dörrie. Lieben Sie Fragebögen, Frau Dörrie? Bestimmt.
Ach, es geht so.
Wollen wir trotzdem anfangen?
Ja, gut.
Mein liebstes Privileg als prominente Frau ist...
Sehen Sie, da bin ich schon sprachlos.
Da sind Sie nicht die Einzige. In vielen Fällen. Schnelle Arzttermine oder der letzte
Tisch im Lokal.
So was
mache ich alles nicht.
Auf.
Das mache ich nie. Nie. Ich habe auch noch nie irgendwo angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Karte.
Mein Name ist Dörrie, können Sie sich vorstellen.
Noch nie gemacht.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn es minus 20 Grad ist und ich weiß, dass ich drehen muss und dass es ein Nachtdreh ist. Und wenn ich dann auch noch meine richtig guten Stiefel vergessen habe, das finde ich immer schrecklich. Dann friert mir das Gehirn ein.
Von meiner inzwischen 20-jährigen Tochter Carla lerne ich?
Alles. Es ist meine große Zen-Meisterin. Ich verbeuge mich vor ihr immer wieder und wieder. Kinder haben die Aufgabe, ihre Eltern an ihre Grenzen zu bringen. Das hat sie gut geschafft.
Ein Stück Butter, ein halbes Pfund, kostet so ungefähr
2,29 oder 1,89, je nachdem, was es für eine Butter ist. 2,29 ist die irische.
Also Sie kaufen ein?
Natürlich kaufe ich ein.
Japan?
Ja, mit Japan verbindet mich eine lange, lange Liebe. Ich habe in Japan wirklich die direktesten und klarsten Freundschaften immer gefunden und habe sie noch. Das ist ein Land, was mich jedes Mal wieder glücklich macht, aber wahrscheinlich auch, weil ich da so komplett befreit bin von mir selber.
Einsam.
Ab und zu, glaube ich, ist das entscheidend, mit sich allein zu sein und dann mit sich nicht einsam zu sein.
Die Finanzkrise.
Darum geht es natürlich in dem Film, die Friseuse, die ökonomische Krise. Trotzdem, und das ist schon auch ein Grund, warum mich diese Hauptfigur so interessiert hat, finde ich es immer wieder wichtig, dass man sich fragt, was habe ich und nicht immer nur, was fehlt mir. Und wenn man diese Frage sich ernsthaft stellt, kommt doch dann oft noch sehr viel auf der Plusseite raus, was man sich aber immer wieder in Erinnerung rufen muss, um nicht nur das Fehlen zu empfinden.
Liebe.
Liebe, das Wichtigste überhaupt im Leben.
Die Liebe. Licht.
Licht ist auch sehr schön, besonders wenn es jetzt wieder kommt.
Sie haben mal gesagt, es sei ein Mittel zur Lüge.
Ja, im
in
Film.
Alle ihre Erzählungen.
Im Film ist es natürlich immer das Mittel zur Lüge.
Das Dumme an der Demokratie ist...
dass die Masse immer Recht behält oder Recht bekommt.
Mein Bundesverdienstkreuz, oh, 1996.
Gott, ja, ich weiß gar nicht, wo ich das habe. In irgendeiner Schublade. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welcher ich suchen müsste.
War nicht der allergrößte Eindruck, offenbar.
Ach, Orden. Naja, ich habe mich gefreut, aber ich finde nicht, dass man jetzt einen Teil sich an die Brust heften sollte. Nein, nein.
Aufs Kissen setzen, Klappe halten und atmen. Was ist das?
Das ist Zen. Das ist so die Hauptlektion des Buddhismus.
Das hört sich auch wieder so simpel an.
Ja, ist ganz simpel. Buddhismus ist ganz einfach.
Und hat nichts mit Glauben zu tun.
Nein, es gibt keinen Gottesbegriff im Buddhismus. Und das ist eine gute Übung. Ich kann das sehr schwer. Klappe halten, stillhalten kann ich schwer.
Und glauben Sie?
Sie meinen an Gott?
Mhm.
Ich würde gern, aber ich glaube, dass ich... Oder ich kann es nur schwer. Deshalb ist für mich Klappe halten, stillsitzen...
Schon mal ein guter Anfang.
Ein guter Anfang, genau.
Mein Lieblingsessen.
Spaghetti mit ohne gar nichts, so hat meine Tochter das immer genannt. Das reicht mir und das ist auch etwas, worauf ich schlecht verzichten könnte.
Guido Westerwelle.
Tja, ach, was soll man dazu sagen?
Soll das die Antwort sein? Doris Dörrie beantwortet den HR1-Fragebogen. Dankeschön. Und jetzt noch eine musikalische Frage. Van Morrison möchten Sie gerne hören. Have I told you lately that I love you? Wie sind Sie darauf gekommen?
Mit Van Morrison verbinde ich auch so mein erstes eigenes Filmerlebnis. Da lief mein Film Mitten ins Herz auf der Berlinale und ich war draußen, es fiel Schnee und ich hatte ein ganz neumodisches Gerät mir gekauft und war wahnsinnig stolz drauf. Das hieß Walkman und ich hatte eine Kassette von Van Morrison da drin und habe draußen im Schnee zu der Musik von Van Morrison getanzt und drinnen lief eben mein Film. Ich habe damals das Gefühl gehabt, Filme machen ist einfach großartig und das stimmt auch immer noch.
Got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
Doris Dörrie ist ein künstlerischer Mensch. Sie filmt und schreibt und erfindet dabei immer wieder eindringliche Bilder für Gedanken und Gefühle. Zum Beispiel in der Kurzgeschichte Das Sofa aus den 80er Jahren. Jetzt zwar aus dem Zusammenhang gerissen, aber vielleicht kann man sich trotzdem etwas dabei denken. Jede Liebe hat ein Bild von sich. Spock und Linda an einer verlassenen Bushaltestelle mitten im Dschungel, er mit einem Reiseschach auf den Knien, ihr Kopf an seiner Schulter, wartend. So ungefähr sehe das Bild ihrer 5-jährigen Liebe aus. Denken Sie in Bildern, Frau Dörrie?
Ja, schon. Das Schreiben ist für mich auch Kino, ja.
Fliegen Ihnen solche Bilder, solche und ganz andere, fliegen Ihnen die zu oder ist das harte Arbeit?
Beides. Schreiben lernt man nur durch Schreiben. Und das muss man dann jeden Tag machen, was auch schwer ist. Also in dem Moment, wo man sich hinsetzt und dieses leere Blatt vor sich hat oder eine leere Mattscheibe, springt man dann gerne auf und frisst den Kühlschrank leer. Das ist so und das bleibt auch so.
Oft geht es bei Ihnen um die Seltsamkeiten der Liebe. Zum Beispiel den Mann, der einmal alle 2 Wochen einen Abend für sich haben will. Seine Frau weiß, dann trägt er meine Kleider. Und sie akzeptiert das, weil sie ihn liebt. Aber sie möchte so gern wissen, was macht er dann an so einem Abend? Oder Sie beschreiben die Einsamkeit und ihre Sinnestäuschung. Oder es geht um Intimität und Nähe. Und dabei sagt der Sex gar nicht so viel aus wie vielleicht eine kleine Geste danach. Was interessiert Sie am Leben? Was versuchen Sie zu erkennen und zu beschreiben?
Ja, ich schreibe und mache auch Filme nur aus einem Grund, um zu lernen, wie das so geht mit dem Leben und vor allem auch, wie das andere so machen. Und seltsamerweise überraschen mich dann öfter mal meine Figuren und erzählen mir davon und ich lerne von ihnen.
Wer viel wahrnimmt, nimmt auch in sich viel auf. Das kann auch anstrengend sein und Kräfte zehren oder auch negativ. Wie gut können Sie sich abschotten?
Ach, das Abschotten ist nicht das Problem. Das Problem sind die großen Selbstzweifel. Da bin ich schon sehr gepeinigt und musste auch jeden Tag wieder üben, die beiseite zu schieben und trotzdem weiterzumachen.
Und die Zweifel beziehen sich auf was?
macht. Die beziehen sich ganz grundlegend darauf, ob das so richtig ist, nur Kunst zu machen, Filme zu machen, oder ob es nicht sehr viel sinnvoller wäre, zu helfen, konkret zu helfen. Das sind so grundlegende Überlegungen, die mich schon immer wieder überfallen. Und dann natürlich immer der Anspruch, die Frage nach der Qualität. Das ist ja schon genug für permanente Selbstzweifel.
Und wie ist es, wenn Sie zu Hause arbeiten mit dem Abschotten? Muss dann der Rest der Familie auf Socken durchs Haus schleichen, oder?
Ach, das klappt überhaupt nicht. Ich habe lange Zeit mal eingeführt, dass wenn ich einen Hut aufhabe, dass mich niemand ansprechen darf. Das hat auch, also es hat eigentlich gar nichts funktioniert. Ich bin aber ganz gut drauf trainiert, in sehr bewegten Umständen auch zu schreiben. Das kann ich eigentlich überall. Man darf da nicht zu zickig werden, dass man sagt, man braucht nur so seinen bestimmten Platz an einem bestimmten Fenster mit einem bestimmten Blick und einem bestimmten Stift. So wird das nix. Also zumindest nicht als Frau und Mutter. Das ist schwierig, wenn man auf so viele Dinge beharrt.
Ja. Man soll eine Autorin, denke ich mir, und Regisseurin nicht fragen, was von beidem ihr lieber ist. Aber wenn sie schreiben, sind sie, stelle ich mir vor, vollkommen ungebunden. Im Film sind sie eingebunden in vielerlei Abhängigkeiten. Womit reizt sie der Film trotzdem?
Er reizt mich durch das Zusammenarbeiten und durch das Arbeiten mit Schauspielern. Das ist eine ganz andere Art von Arbeit, als alleine mit dem Stift und dem Papier da zu sitzen. Und das brauche ich schon wirklich immer wieder.
Wenn Kunst von müssen kommt, wenn
oh
das
Oh Gott,
stimmt.
Das wäre ja schlimm. Ja, okay.
Halten Sie nichts davon?
Ach, der innere Drang und das innere Leiden. Ja, aber das Müssen klingt eigentlich schon wieder sehr neurotisch. Nein, ich glaube, schwamm drüber.
Du hast doch hier ein H1. Ums Leben als Prominente geht's gleich.
Okay.
Fritz Reichert und Doris Dörrie, die in einer ihrer Erzählungen einem Mann die Worte in den Mund legt, eins sage ich Ihnen gleich, ich hasse Sentimentalitäten. Sie auch, Frau Dörrie?
Ja, denn die Sentimentalität ist eigentlich immer das Verfälschen und das nicht wirklich mehr wahr sein. Doch dagegen habe ich schon einiges.
Als Filmemacherin stecken Sie ja, denke ich mir, auch mitten im Wirtschaftsleben. Um Geld geht's vermutlich fast immer dabei. Das könnte für einen künstlerischen Menschen eine Zumutung sein. Wie ist das für Sie?
Ach, da bin ich sehr kühl. Das habe ich auch in Amerika gelernt. Film ist auch Ware und das muss man wissen. Und ich halte meine Budgets schon so klein, wobei es immer noch sehr viel Geld ist, also zwischen 3 und 5 Millionen kosten meine Filme, dass ich dann doch relativ unabhängig noch bin. Und da gibt es so eine Schallgrenze, wenn man in Deutschland zum Beispiel Filme über 5 Millionen macht, dann ist man ganz anders Kompromissen auch ausgeliefert und muss ganz anders über diese Stoffe auch diskutieren, als ich das muss. Und da bin ich ganz gut im Herstellen dieser finanziellen Bedingungen für meine Filme und ich kann das auch ganz gut. Ich habe da keine Scheu. Also ich glaube nicht, dass der Künstler jetzt sich zu fein sein darf, wenn er Filme machen will, über Geld zu reden. Das gehört dazu.
Einen Musikwunsch von Ihnen haben wir noch. Talking Heads, Road to Nowhere. Wie sind Sie darauf gekommen?
Der macht einfach gute Laune. Ist ein Song, der unglaublichen Drive hat. Und wenn man gerade sehr phlegmatisch ist und sich den Song anhört, dann kommt man wieder auf Touren.
Die Talking Heads.
Well, we know where we're going, but we don't know.
Doris Dörrie ist in HR1 Talk, die vor etwa 1,5 Jahren auf die Frage, was Erfolg und Berühmtsein bedeuten, antwortete, man weiß vorher einfach nicht, dass man im Moment des Erfolgs zu einer gespaltenen Persönlichkeit wird, einer öffentlichen und einer privaten, und dass es nie wieder möglich sein wird, diese beiden Personen zu vereinigen. Man darf diese beiden Seiten selber niemals verwechseln. Öffentlicher Erfolg spaltet die Persönlichkeit, klingt furchtbar, Frau Dörrie. Ist es furchtbar?
Es kann furchtbar sein. Ja, wenn man es zu ernst nimmt, dann kann das sehr schrecklich werden und kann sich sehr gegen einen wenden. Wenn man das weiß und dann auch mit viel Ironie mit dieser öffentlichen Person umgeht, dann geht's.
Und was wird es wohl bedeuten, wenn die erfolgreiche und berühmte Doris Dörrie diese beiden Seiten, die öffentliche und die private, doch durcheinander bringen würde?
Das bin nicht ich, die das durcheinander bringt. Das ist natürlich schon die Öffentlichkeit, die das gerne durcheinander bringen möchte. Der Punkt ist natürlich immer der, dass die Öffentlichkeit schon auch gerne die Ups and Downs mitbekommen möchte. Und wenn es dann vor allem privat sehr traurig und schwierig und auch tragisch wird und man dann vorher nicht ganz klar diese Grenze gezogen hat zwischen öffentlich und privat, dann kann das sehr schmerzhaft werden. Und deshalb muss man schon aufpassen, dass man von vornherein diese Dinge auseinanderhält. Das öffentliche Bild, die öffentliche Person und das die private. Und nicht versucht, zu privat auch selber zu werden, denn dann vermischt es die Öffentlichkeit auch sehr schnell. Und das wendet sich oft gegen einen.
Ist Ihnen immer ganz klar, hier ist die Grenze?
Mir war das immer sehr klar, aber das ist Erziehungssache.
Ich von zu Hause?
Bin so erzogen worden, dass man der Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig viel Gewicht beimessen sollte. Und dass man nicht seinen eigenen
Wert... Trat das Problem
denn
zu Hause auch schon auf?
Nein, das ist eine Weltsicht, ja. Dass man auf gar keinen Fall auf das öffentliche Urteil auch hereinfallen darf. Man darf nicht den Erfolg so wichtig nehmen, man darf den Misserfolg auch nicht ganz ernst nehmen. Das eine wie das andere ist nicht unbedingt wahr. Und das hat viel mit Training und mit Selbstironie, aber auch mit eben Erziehung zu tun.
Könnten Sie in Gefahr geraten, zynisch zu werden?
Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
Wenn ich Interviewäußerungen von Ihnen richtig verstanden habe, sind Sie der Ansicht, dass wir in einer Mediendiktatur leben? Worin sehen Sie die?
Also das kann man auf viele Dinge beziehen, aber zum Beispiel, wenn man es auf das Bild bezieht, was wir Frauen von uns haben, dann ist es schon bedenklich, dass wir uns selber erpressen und eben auch wirklich wie in einer Diktatur eines Bildes leben, dem wir entsprechen sollen. Und da bin ich auch erstaunt und erschüttert, dass wir das so zulassen. Und wenn Sie das besonders bei jungen Frauen sich anschauen, wie sehr die hinter einem Bild hinterherjagen, was ihnen von den Medien erzählt wird, dann nimmt das ganz bedrohliche Ausmaße an. Ob das jetzt die Figur ist, also bezieht sich jetzt direkt auch wieder auf die Friseuse, wo es um eine dicke Frau geht. Aber junge Frauen, die glauben, dass nur Kleidergröße 34 oder Kleidergröße 0, wie in Hollywood, die richtige Größe ist und dass man nur so aussehen darf und nicht anders und dass man bestimmte Klamotten haben muss und. Das ist ein Ghetto, in das sich Frauen begeben und eben besonders auch junge Frauen. Das halte ich für sehr bedenklich. Und da ich ja auch Bilder herstelle, weil ich in den Medien arbeite, ist mir das sehr bewusst, dass ich verantwortlich bin für die Bilder, die ich produziere. Und deshalb gibt es bei mir auch keine retuschierten Frauengesichter. Und deshalb bestehe ich auch darauf, dass gerade Bilder von Frauen sehr, sehr unterschiedlich bei mir sind und dass die Frauen auch so alt aussehen, wie sie wirklich sind. Schön und attraktiv und klasse, aber bitte so alt, wie sie sind und nicht immer zum Beispiel dieser Schmäh, dass 50-jährige Frauen behaupten, sie sind 40 oder 38. Nee, will ich alles nicht. Habe ich jetzt auch versucht, in der Fernsehserie Klimawechsel zu beschreiben, die ab 7. April im Fernsehen läuft.
Im ZDF? Das,
im ZDF, genau. Das ist richtig lustig geworden, weil da die Frauen wirklich mal so sind, wie sie sind, nämlich auch sehr bösartig.
Doris Dörrien, HR1. Gleich geht's weiter. Ich beginne mal mit einem kurzen Dialog aus Doris Dörries Erzählung Die Meerjungfrau. Es hat also alles keinen Zweck, am Ende nicht. Aber solange man es tut, glaubt man immer wieder, es könne funktionieren. Sehen Sie das auch so wie eine Ihrer Figuren, Frau Dörrie? Solange wir weben und streben, nehmen wir an, das hat einen Sinn, aber am Ende hat es gar keinen.
Es kommt drauf an, auf was sich das jetzt genau bezieht. Also zum Beispiel das Filmemachen hat am Ende natürlich wenig Sinn und Zweck. Das ist alles immer nur ein Film. Es ist nur ein Film. Das ist mein Mantra. It's just a movie. Muss ich mir auch öfter mal sagen, wenn ich es dann drohe, zu ernst zu nehmen. Und auch im Hinblick auf seinen Sinn und Zweck ist man dann ja manchmal ein bisschen irre geleitet, weil man tatsächlich glaubt, das ist die wichtigste Angelegenheit der Welt. Nö, da geht es schon immer darum, es zu machen. Der Weg ist das Ziel. Das ist schon etwas, so mein Credo kann ich nicht sagen, aber sicherlich ein Motto von mir.
Sie haben in dem Raum, den uns das Leben bietet, schon viel erlebt. Der Tod war Ihnen schon sehr nah. Sie haben ein Kind geboren, Sie haben Jubel, Beifall, Auszeichnungen erlebt und schneidende Kritik. Sie haben schon vieles aus sich selbst heraus geschaffen. Worauf haben Sie bauen können oder worauf können Sie sich verlassen? Was meinen Sie?
Ich kann mich verlassen auf meine Familie, auf meine Freunde. Ich kann mich auch auf so einen inneren Shit-Detektor zum Glück verlassen.
Das habe ich noch nicht gehört. Das wollen wir auch nicht übersetzen.
Aber das halte ich für ganz wichtig, dass man den hat und dass man dem auch genau zuhört.
Also wovon man sich fernhalten muss.
Ja, darauf kann ich mich zum Glück verlassen, dass der sich immer meldet. Und auch wenn ich ihn versuche zu ersticken und nicht versuche hinzuhören, ist er dann so penetrant, dass ich dann irgendwann zum Glück dann doch hinhöre und die Finger von Dingen lasse, die doof sind.
Was hoffen Sie, Ihrer Tochter fürs Leben mitzugeben?
Einen guten Shit-Detektor hat sie, merke ich schon. Und natürlich ein großes Vertrauen in sich selbst, aber auch ein Vertrauen darauf, dass sie immer aufgefangen wird und immer geliebt wird, auch wenn sie den größten Mist baut. Ich glaube, für Kinder ist ganz wichtig, dass ihnen verziehen wird, egal was, denn es können auch nur die Eltern den größten Mist verzeihen.
Was meinen Sie, haben Sie von zu Hause mitbekommen?
Genau das.
Gute Tradition.
Ja.
Kurz nochmal was Plattes, Frau Dörrie. Sie haben mal gesagt, Sie müssten schreiben, filmen, lehren, Opern inszenieren, um finanziell rumzukommen.
Ja, das ist schon so, wenn man nur Kinofilme macht, was ich ja primär mache, davon kann man nicht leben, denn es ist ja alle 2 Jahre ein Film, wenn man schnell ist. Und ich bin schon sehr schnell immer gewesen damit. Aber da muss man sich schon auch anderweitig noch ein bisschen beschäftigen, dass man davon gut leben kann.
Ich hätte Sie glatt für eine wohlhabende Frau gehalten und nach
Sie
dieser Äußerung gedacht,
nicht.
Die prasst wahrscheinlich gerne.
Nein, also die Einspielergebnisse haben meistens nichts damit zu tun, was dann die, die diesen Film hergestellt haben, damit verdienen.
Zum Schluss, Frau Dörrie, möchten wir von unseren Gästen immer gern etwas auswendig hören. Wenn Sie mögen, natürlich nur. Und wenn Ihnen was einfällt.
Mir fällt leider jetzt spontan was auf Englisch ein, aber ich sag's ganz langsam. Row, row, row your boat gently down the stream. Row, row, ich kann's nur singen. Row, row, row your boat gently down the stream. Da, 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 da. Life is but a dream. Jetzt fällt mir die Mitte nicht mehr ein. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Es ist ein amerikanisches Kinderlied. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Also ruder, ruder, ruder dein Boot den Strom herunter. Fröhlich, 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 das Leben ist nur ein Traum.
Doris Dörrie in HR1. Ich danke Ihnen sehr, Frau Dörrie.
Danke auch.
Hier kommt gleich die Hörer-Hitparade. HR1 Talk nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie das Gespräch mit Doris Dörrie noch einmal hören möchten, Sie finden es nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Fritz Reichardt.